Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Sendung anlässlich vom Jahr der Gottgeweihten. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Sie betet zu Gott mehrmals am Tag. Und sie haben versprochen, keusch, arm und im Gehorsam zu leben. Das ist das Leben der Ordensleute. Und auch wenn bei allen Ordensgemeinschaften ein gemeinsamer Kern zu finden ist, nämlich die radikale Nachfolge Jesu, gibt es viele unterschiedliche Klostergemeinschaften. Und so gibt es auch eine Gemeinschaft von Kapuzinerinnen im Kloster Gerlisberg bei Luzern. Und vielleicht kennen Sie Frau Mutter, die Schwester Maria Nicola, von ihrem Buch her «Licht am Kilimanjaro». Und so freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit der Frau Mutter, Schwester Maria Nicola. Und ich möchte Sie bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen. Guten Morgen, Frau Mutter, Schwester Maria Nicola.
Guten Morgen, Frau Marschi.
Guten Tag. Ja, der Orden ist vielleicht gewissen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Wir haben vor rund 2 Jahren eine Reportage über das Kloster Gerlisberg gemacht. Aber vielleicht könnten Sie uns, Schwester Maria Nicola, ein kurzes Porträt über Ihr Kloster im Gerlisberg machen.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, zuerst möchte ich Ihnen recht herzlich danken, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ja, wir stehen ja im Jahr vom gottgeweihten Leben. So ist es sicher sinnvoll, etwas von unserem Kloster Gerlisberg zu hören. Unsere Klostergemeinschaft ist kleiner geworden im Laufe der Zeit. Wir sind jetzt 9 Ordensfrauen. Seit etwa 2,5 Jahren haben wir 2 afrikanische Schwestern aus Tansania aus unserer Klostergründung bei uns. Sie sind willkommene Helferinnen im Haus und im Garten. Wir Schwestern sind Kapuzinerinnen und leben die franziskanische Drittordensregel. Seit mehr als 500 Jahren leben wir in der Stadt Luzern. Im Jahr 1498 sind 5 religiöse Frauen, sogenannte Beginen von Solothurn her, auf Luzern gerufen worden. Denn die Stadtregierung war in einer ganz grossen Not. Eine unheilvolle Pest ist ausgebrochen zu Luzern. Sie waren ratlos. So haben 5 Frauen sich auf den Weg gemacht. Wir haben es in der Chronik, wie die auf Luzern hineingekommen sind, zu diesen Pestkranken. Sie haben ihre Tätigkeit voll eingesetzt. Sie haben durch das eine ungeheure Wertschätzung empfangen. Mit der Heilung der Pestkranken haben die 5 Frauen so eine grosse Hochachtung bekommen von der Stadtregierung, dass sie ihnen ein Häuschen bauen haben im Bruchquartier. Mit dem fängt eigentlich unsere Klostergeschichte an. Aber im Laufe der Zeit hat sich halt vieles ereignet. Die Schwestern haben sich zurückgezogen, mehr und mehr auch für verschiedene Aufgaben in der Stadt. Sie haben sogar immer, sind wieder an den Kranken noch, haben sich um die Verstorbenen gekümmert. Sie haben sich aber auch immer wieder zurückgezogen im Gebet. Im Laufe der Zeit sind sie sogar in die Stadtinnere gerufen worden, weil die Jesuiten hätten die Wählen im Bruchquartier ihr Haus aufmachen. Das ist dann aber nie geschehen. Aber im Jahr 1904. Da war eine ganz grosse Umsiedlung. Denn die Zentralbahn musste an einem Ort ihren Weg finden. Und man hat nichts anderes gewusst, als die Zentralbahn direkt durch die Klosterklausur zu gehen. An der Schwester ist das ungeheuer schwer vorgekommen. Aber sie haben sich müssen beugen. Ich muss sagen, im Nachhinein müssen wir nur sagen, Gott sei Dank. Wir sind dann auf den Klosterhügel Gerlisberg gerufen worden. Und ich will sagen, die Vatersorge Gottes hat wunderbar geholfen und uns einen wunderbaren Ort gegeben. Der Blick auf den Vierwaldstättersee und die gegenüberliegende Bergkette und sogar zu unseren Füssen, die Stadt Luzern. Wo hätten wir können einen schöneren Ort finden als hier oben auf dem Gerlisberg? Zwar war zuerst eine grosse Abschiedenheit gewesen, denn damals hat es kaum Häuser gehabt hier oben, aber es, im Laufe der Zeit sind immer mehr Anbauungen gewesen. Wir dürfen sagen, in dem gesegneten Haus dürfen wir jetzt schon mehr als 100 Jahre leben. Also von 1904 ein Weg sind wir hier oben und dürfen den Dienst vor Gott von morgen früh bis Abend Sport machen. Im immer wiederkehrenden Stundengebet, Anbetungsstunden und auch in der täglichen Arbeit in einem geordneten Tagesrhythmus. Die Arbeit im Haus und im Garten muss doch gemacht werden. Wir haben ein sehr grosses Kloster mit einem ganz schönen, also einem schönen Bau. Und zugleich haben wir nebenzu 1972 eine neue Hostelbäckerei aufgetan. Wir tun für den ganzen Kanton Luzern Toste backen. Wir haben natürlich auch viele andere Kantone können dazu gewinnen. Denn unsere Schwestern haben den Dienst sehr gut gemacht. Jetzt haben wir natürlich auch Angestellte in der Hostebäckerei, aber auch im Haushalt, bei den kranken Mitschwestern, in der Buchhaltung, auch im technischen Bereich. Wir haben auch eine Klosterpacht. Die wird jetzt von einem tüchtigen Biobauer betrieben. So viel etwa zu unserem Kloster.
Danke vielmals, Schwester Maria Nicola, für das Porträt. Sie sind Oberin von dieser Klostergemeinschaft. Was beinhaltet die Aufgabe?
Ich möchte sagen, es ist ein ganz grosser Auftrag und doch so ein alltäglicher, wie es eben auch eine Mutter muss machen im Haushalt. Sie muss auch ein bisschen schauen, dass der Friede im Haus ist, dass alles gemacht ist, dass die Arbeit irgendwie immer wieder auch ihre besonderen ihre gute Qualität gemacht wird und so weiter. Und was mir ganz wichtig scheint, der gute franziskanische Geist, möchte ich natürlich, dass der immer zum Leuchten kommt.
Sie haben erwähnt, den Frieden im Haus, dass man den muss bewahren oder ja, in dem Sinn ja, beeinflussen auch. Wie machen Sie das, Schwester Maria Nicola?
Ja, erstens muss ich sagen, es sind ja auch regelmässige Kapitel wo man die Schwestern anleiten tut. Auf den franziskanischen Geist, natürlich auf den Geist des Evangeliums. Und man muss halt auch immer wieder das Beispiel selber geben, sonst nützt alles nichts.
Mhm. Sie sagen das Beispiel selber geben. Was machen Sie da dafür, dass man das sieht?
Das kann man nicht wählen, sondern man muss täglich sich auch immer wieder in der Betrachtung sich vorbereiten. Wie stehe ich vor Gott? Wie habe ich meine Arbeit, mein oberes Amt in der Gemeinschaft zu machen? Wie tue ich das machen? Ich spüre bald, wenn ich das nicht in der Mitte bin, dass ich mich wieder zurückbegeben
muss. Also zurückbegeben, das heisst ins Gebet, oder?
Zurück. Ich muss schauen, dass ich in der Demut und in der Haltung von wirklich nicht vom oben herab, sondern vom unten rauf.
Mhm. Demut, ja. Schwester Maria Nicola, was sind so die Freuden von Ihrer Tätigkeit?
Ja, ich finde zum Beispiel auch, jedes Klosterkapitel bringt mir grosse Freude. Erstens, die Begegnung mit Ihnen, mit Schwestern, das ist ja auch, manchmal ist es weniger gut, aber manchmal gibt das mir schon recht viel Freude und wieder Ansporn. Auch Ihre Streben, das Streben der Schwestern und so weiter. Und ich habe andere gute Begegnungen von außen. Ich habe viele, viele Menschen, die ich kenne. Und ich habe auch meine Angehörigen, die ich auch immer wieder darf viel Liebe und Wertschätzung empfangen. Und ich habe viel Freude auch von vielen positiven Nachrichten von der Mission, meinetwegen auch von den Gottesdiensten, die wir haben, fast tagtäglich, mit Ausnahme vom Samstag. Ich habe auch viel Freude, wenn ich gute Predigten höre oder einen Bibeltext, der mir auch wieder viel innere Stärke gibt und so weiter.
Schön. Dann habt ihr, glaube ich, ewige Anbetung, also das Allerheiligste habt ihr ausgesetzt, glaube ich, durch den ganzen Tag und die ganze Woche. Ist das richtig, Schwester Maria Nicola?
Ja. Ja. Wir tun immer wieder Anbetung halten. Und natürlich, das ist unsere ganz grosse Freude und Ehre, dass wir Gott können, kann man sagen, in dem sakramentalen Zeichen täglich nachzubleiben und natürlich die vielen, vielen grossen Anliegen zu Gott hintragen, wo wir wissen, wo uns anvertraut sind, wo wir täglich durch Briefe und so weiter, durch persönliche Gespräche dürfen erfahren.
Habt ihr auch einen Gästetrakt, dass man so ein paar Tage in der Stille kann sein?
Ja, wir haben auch einen Gästetrakt. Es kommen etwa die, auch die Priester kommen die, vielleicht für Exerzitien sind auch schon gekommen und so weiter, auch Laien. Nächstens kommt gerade eine protestantische Pastorin mit einer Frau, aber nur wenige Tage.
Mhm. Was denken Sie, welche sind die Herausforderungen jetzt für euer Kloster?
Natürlich Zukunft. Eben weil wir nicht mehr so viel sind, müssen wir natürlich auch uns neu ausrichten und uns neu irgendwie für die Zukunft festsetzen. Und da sind wir ganz fest dran.
Mhm. Schön. Ja, Frau Mutter, dann würde ich gerne jetzt ein paar afrikanische Rhythmen einspielen und uns damit vorbereiten auf die nächste Thematik, die wir dann miteinander anschauen, nämlich Tansania und die Niederlassung, die ihr hier gegründet habt. Ja, so sind wir eingestimmt worden mit einem afrikanischen Lied auf das nächste Thema, nämlich Tansania. Wir sind im Gespräch mit der Frau Mutter, Schwester Maria Nicola vom Kloster Gerlisberg. Ja, Frau Mutter, Schwester Maria Nicola, Tansania, da habt ihr eine Niederlassung gegründet. Was war die Zielsetzung von dieser neuen Niederlassung und wie sieht so die Niederlassung aus?
Ja, das ist Folgendes. Ein Bischof von Tansania ist 1965 zu uns ins Kloster gekommen. Ich mag mich noch ganz gut erinnern an den Bischof, der mit einem Missionar zu uns gekommen ist. Und der hat folgende Bitte ausgesprochen. Er möchte gern kontemplative Schwestern für seine Diözese Tansania. Und dank dem, dass unsere Schwestern schon recht gefiebert haben für einen Missionsauftrag, sind unsere Schwestern schon sehr, sehr offen gewesen. Denn ich mag mich erinnern, Frau Mutter hat das ausgerufen und gesagt, sie können sich aufschreiben, wer Freude hat, wer Begeisterung hat für den Auftrag, wo sich berufen fühlen dort. Und es waren 5 Schwestern, die sich sofort zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss sagen, von diesen 5 sind dann 3 ausgewählt worden. Und 1966 sind die Schwester Immaculata Haas und Schwester Maria Theresia Wiederkehr und Schwester Maria Paula Schmidli sind ausgesendet worden in einem ganz feierlichen Gottesdienst am 8. Dezember 1966. Und mit dem Auftrag, mit dieser Sendung, ist eigentlich, kann man sagen, unsere Mission irgendwie schon ein bisschen nach Tansania gegangen. Sie haben wohl dann müssen, in Kipalapala, haben sie die Sprache müssen lernen. Und das ist vom Dezember bis im August 1967 gegangen. Und dort sind sie nach Maua gekommen, am Fuss von Kilimanjaro. Und ich mag mich erinnern, bei der Predigt hat es geheissen, sie sollen Licht zu Licht bringen an Kilimanjaro. Und damals hat das ganz, ganz arm rausgeschaut. Es hat kein Haus und nichts umgehauen für die Schwestern. Das Land, das ihnen also zugesprochen worden ist, war übersehen mit Dornen und Disteln. Und das war der Anfang von ihrem Missionsauftrag. Es hat gar nicht ausgesehen, nach einem Haus, nach einem guten Anfang. Aber dank dem, dass unsere Mitschwestern, 2 sind ja auch von Bauern abgestanden und darum sind sie zugegriffen gewesen und eine war Floristin gewesen und hat auch sich gut verstanden im Gartenbereich. Dank dem hat sie gewusst, was sie muss machen. Einmal Dornen rauszunehmen, das Land urbar machen und vom Boden vom Kilimanjaro, wo halt nicht fruchtbar ist, hat sie den Herd untersuchen in Zürich und die nötigen Mineralien reinschicken. Dank dem ist es das Land zu einem Paradies geworden. Ich muss sagen, was für eine Freude strahlt uns immer wieder entgegen. Gerade gestern Abend ist eine wieder zurückgekommen aus Tansania, ganz beglückt. Immer wieder tun sie es uns noch bringen, was das für ein Paradies geworden ist. Die Schwestern haben nicht bloß das Land bebauen, sie haben Schwestern bekommen, noch und noch. Wohl ist zuerst nicht alles fruchtbar gewesen. Man hat viele, viele von diesen Berufungen müssen wieder heimschicken, aber die Guten hat man behalten. Und so dürfen wir heute sagen, es ist wunderbar, wie die Gemeinschaft an innerem Geist, an dieser franziskanischen Freude gewachsen ist, was sie an Apostolat dürfen machen. Zum Beispiel, sie tun in der Primarschule tun sie auch regelmässig Unterricht geben. Sie haben durch das Studium von auch ein grosses Studium, Theologie, dürfen sie auch in der Gemeinde ein grosses Wirken. Wir haben zum Beispiel auch ein katechetisches Zentrum in Sanjaju und jetzt auch einen Aufbau in Mifamoni am Indischen Ozean, wo Schwestern sich ganz fest einsetzen für die Jugend. Wir haben auch eine Augenklinik, wo regelmässig auch die armen Leute kommen können, für die Augen zu kurieren. Es hat viel, viel Betroffene, die mit den Augen grosses Problem haben. Und jetzt ist noch ein Schweizer Arzt drin und tut seit 2 Jahren arbeiten bei uns in Sanjaju.
Frau Mutter, wie könnt ihr das vereinbaren, weil ihr ein kontemplativer Orden seid und gleichzeitig seid ihr in den Pfarreien draussen und habt eine Augenklinik? Wie könnt ihr das in dem Sinn organisieren?
Ich würde sagen, unsere Schwestern sind auch Künstlerinnen im Gebet und im Apostolat. Sie tun viel, viel, viel Zeit dem Gebet widmen. Sehr, sehr viel. Ich will nicht sagen, ich bin schon 8-mal drin gewesen und ich staune, was für einen wachen Glauben und wie das Ordensleben gelebt wird.
Sie erwähnen.
Ich bin überzeugt, dass Sie Ihr Ordensleben in Tansania auf Ihre Art leben. Das muss ja auch irgendwie, das Apostolat muss bei Ihnen gemacht werden, so sind Sie nicht angenommen im Volk.
Mhm. Den wachen Glauben haben Sie angesprochen gehabt. Denken Sie, tut sich da Tansania und die Schweiz unterscheiden im wachen Glauben?
Ja, das würde ich sagen. Ich habe Gottesdienste besucht, wo ich noch gestaunt habe, wie viel Jugend dass hier an einem Sonntag kommen. Jugendliche tragen ihre Geschwister fast auf den Achseln an, weil sie ganz grossen Kirchgang haben und dann sie so in die Kirche bringen. Und natürlich auch, was sie ausdrücken im Gottesdienst, das ist also eine Freude. Man spürt die Freudigkeit vom Glauben und noch eine Begeisterung. Aber es ist auch immer wieder, das muss ich sagen, ihre afrikanische, das Afrikanische ist dabei, ihre Musik, ihre Liebe, ihre schönen Kleider, die sie am Sonntag anlegen. Es hat dort alles irgendwie ein afrikanisches Gesicht.
Mhm. Schwester Maria Nicola, Sie sind 8-mal, haben Sie vorher erwähnt, unten. Was tragen Sie so in Ihrem Herzen jetzt von dieser Erfahrung, die Sie gemacht haben in Tansania?
Also ich persönlich muss sagen, ich bin selber immer wieder herausgefordert, mich zurückzusinnen, tun wir Ihnen das auch, haben es nicht bloß gebraucht, sondern tun wir es jetzt daheim auch leben. Und ich spüre auch bei diesen beiden afrikanischen Schwestern, wie zielstrebig das sie sind. Die eine sehe ich immer wieder am Morgen, morgen früh, tut sie sich im Wort Gottes ganz fest vertiefen. Denn ihre Oberin, das Mutter Immaculata, hat gesagt, tun schauen, dass ihr am Morgen immer einen Gedanken aus dem Wort Gottes mit in den Tag hineinander. Und ich spüre, gerade bei der einen Schwester, die da ist, dass sie vielleicht eine halbe Stunde oder so am Morgen früh schon sich im Wort Gottes tut, öffnen. Und das gibt mir auch immer wieder einen Impuls, die Wertschätzung vom Wort Gottes auch zu pflegen in der Gemeinschaft.
Frau Mutter, Sie sind eben schon 8-mal drinnen gsi. Sind Sie dann auf dem Kilimanjaro auch mal gsi?
Oh nein, für das hat es nie gelangt. Aber ich habe raufgeschaut, ich habe mich erfreut, wenn er sich gesehen hat. Und ich habe natürlich auch immer wieder den ewigen Schnee bewundert oben. Und aber rauf bin ich nie gekommen. Aber das war ja nicht mein Ziel gewesen. Ich habe ja immer andere Aufgaben gehabt. Die Visitation war gefragt. Es war gefragt, dass ich reinhöre in die Gemeinschaft. Es hat auch Probleme gegeben. Ich hatte andere Aufträge gehabt. Ich durfte aber auch etwa 3-mal die Weihe von Missionsstationen erleben. Und das tut mich noch ganz tief noch prägen.
Schön. Frau Mutter, Sie haben erwähnt, am Sonntagmorgen gibt es in der Kirche, also in Tansania, viele Jugendliche. Gibt es auch genug Berufungen aufgrund von dem, dass die Jugend auch am Sonntag in die Kirche geht? Oder wie sieht das aus?
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade im Januar hat's bei uns in Tansania wieder ziemlich viele Einkleidungen gehabt und sie haben auch wieder Profess gehabt. Und ich staune, wie die Gemeinschaft ja auch gewachsen ist in dieser Zeit, wo wir haben dürfen, kann man das Pflänzchen setzen. Es sind ja jetzt schon 91 Professschwestern, 6 Novizinnen, 16 Postulantinnen und 2 Kandidatinnen. Und ich würde sagen, es sind beständig am Kommen.
Schön. Ja, ich würde gerne noch ein afrikanisches Lied einspielen, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen können über das, was die Schwester Maria Nicola uns auf den Weg gegeben hat. Wir sind zurück in der Sendung, wo es um das Jahr der Gottgeweihten geht. Wir sind heute im Gespräch mit der Frau Mutter, Schwester Maria Nicola vom Kloster Gerlisberg. Sie hat uns jetzt ja, Gedanken mitgegeben über die Niederlassung in Tansania, die sie gegründet haben im Jahr 1962.
66.
Ja, okay. Und ja, jetzt würde ich gerne auf Ihre Berufungsschicht eingehen, Frau Mutter Maria Nicola. Wie sieht das aus? Wie hat der Ruf Gottes bei Ihnen ausgesehen? Und wie sind Sie in Gerlisberg gekommen?
Ja, ich würde sagen, es ist nicht, von heute auf morgen gekommen. Ich habe schon in der Schulzeit habe ich gedacht, ich will eine Missionärin gehen. Aber es hat Zeit gebraucht, es hat eine Entfaltung gebraucht. Im Laufe der Zeit habe ich dürfen in meinem Heimatort Rieden, St. Gallen, habe ich dürfen auch mit vielen Ordensleuten zusammenkommen und habe dürfen viel Positives erfahren. Und so habe ich auch im Laufe der Zeit dürfen mit Baldeckerschwestern und ich habe auch Brüder, die Kapuziner ist, der hat mir wesentlich auch ein bisschen auf den Weg geholfen. Und dank meinen guten Eltern, die mir auch ein Vorbild gewesen sind, und meinen lebenden Geschwistern, hat mein Beruf dürfen sich entfalten. Zuerst bin ich 1953 nach Baldeck. Ich habe gedacht, ich will Missionarin werden und ich will dann Krankenschwester werden und so wirklich in Mission gehen. Aber ich bin wohl 2 Jahre, also ich durfte sogar noch Krankendienst lehren, den Krankendienst in Sursee. Und sie haben mich extra für das ja ausgebildet, wenn ich dann im Fall Mission gebe, dass ich dann dürfte den Dienst an den Kranken tun. Aber Gott hat mich andere Wege geleitet. Ich musste ganz andere Wege gehen. Am Vorabend, wo ich mich erzähle, für die Kleidung entscheide, ist es ganz, ganz anders gekommen mit meinem Leben. Ich bin in eine ganz tiefe Nacht hineingekommen. Und habe gespürt, ich darf nicht da bleiben, obwohl ich so gern im Baldeck war. Aber Gott hat mir die Prüfung zugelassen und ich bin heimgegangen nach 3 Tagen nach dieser Prüfung. Dank dem, dass die Eltern mich ohne Schelte und mit Grossmut wieder aufgenommen haben, hat etwas anderes Grosses dürfen wachsen. Und zwar die Ordensberufung hier im Gerlisberg. Und ich muss sagen, da haben auch viele andere mitgeholfen. Ich denke an den Pater Raimund Stocker von Nevels, wo mir wirklich in dieser Not auch beigestanden ist. Und ich durfte, dank auch von meiner Schullehrerin, habe ich durfte in Kurs gehen nach Wolhausen, um meine Berufung neu abzuklären. Und dort bin ich auch mit einem Kapuziner zusammengekommen. Und das war in Luzern nachher. Und dort habe ich meine Berufung irgendwie entdeckt. Denn mein Bruder Octavian, der zu Rom war, hat mir geschrieben, in Luzern hat es ein Kloster, wo mir eventuell für meine franziskanische Eigenart dort entsprechen. Und da habe ich den Pater von Luzern gefragt, ob denn das ein gutes Kloster sei, ob die einen guten Geist hätten. Da hat er gesagt, sehr, sehr gut. Da habe ich gesagt, ich gehe gerade schauen. Und er hat mir einen Bruder auf den Weg geschickt, denn es ist ein bisschen kompliziert, das zuerst mal zu finden. Und als er dann ganz den Stoss unten war, man muss nur den Hügel auf, hat er gesagt, jetzt finde ich es allein. Und so habe ich das Kloster Gerlisberg einmal am 11. November 1955 hier oben angetroffen, zuerst mal. Ich bin der alten Oberin Paula, ganz eine altehrwürdige Mutter, ist mir entgegengekommen. Und noch Vizemeisterin, das war die erste Begegnung. Und nicht zu Mittag war das, was mir irgendwie Eindruck gemacht hat, sondern die beiden Ordensfrauen. Die eine Mutter Paula hat so einen Frieden ausgeströmt und die Novizenmeisterin so viel Freude, dass sie haben müssen sagen, nur Affig im Herz, da reingehe ich. Das ist mir wert. Friede und Freude, das tut, ist Grundlage vom Leben. Ich habe aber noch nichts abgemacht. Mit der Mutter ist dann auch noch gekommen. Sie hat gesagt, ich sei alt genug, wenn ich 26 sei, muss ich pressieren. Ich habe nichts versprochen, ich bin heim und heimgegangen mit der Bahn heim. Und am Abend musste ich noch weit laufen, vom Bahnhof heim in mein Bergdorf reden. Aber auf dem Weg habe ich gewusst, ich gehe auf Luzern. Und ich sofort, als ich heimgekommen bin, haben sie mich gefragt, und wie ist das gewesen? Und ich habe ganz getreulich gesagt, ich gehe auf Luzern. Aber nicht noch vor Weihnachten, habe ich gesagt, am nächsten Muttergottestag gehe ich. Und das ist am 8. Dezember 1955 gewesen. Ich habe nicht mehr lange Zeit, um einzupacken. Es war ja 11. November gewesen. Und ich bin am 8. Dezember gegangen. Und seither habe ich den Weg gemacht, hierhin ins Kloster Gerlisberg. Und ich muss sagen, es hat ja sicher auch manche Stunden, schwere Stunden gegeben. Aber ich würde sagen, ich bin sehr beglückt. Ich bin sehr beglückt. Und ich weiß nicht, dass ich einen anderen Ort gewählt habe. Gott hat mir eine Aufgabe gegeben und ich würde sagen, es hat mich sehr glücklich gemacht. Ich danke Gott jeden Tag dafür.
Ich danke Ihnen, Frau Mutter, Schwester Maria Nicola, für die schönen Worte, die Sie uns geschenkt haben. Und ich möchte eine weitere Musikpause einspielen, und zwar Savi Maria, die Sie gewünscht haben. Schwester Maria Nicola vom Andrea Bocelli. Wir sind zurück in der Sendung mit der Schwester Maria Nicola vom Kloster Gerlisberg. Jetzt haben wir schon einen ersten Anrufer. Und ja, guten Morgen. Herzlich willkommen bei Radio Maria.
Ich habe eine Frage an die Mutter Maria Nicola. Wenn wir jetzt dort einen Besuch machen, muss man sich dort melden, oder wie ist das? Ist dort eine Pforte, wo man läuten kann, oder... Ja, wie geht
ja,
das?
Ja, sicher, aber besser ist anzumelden, weil, ja. Anzumelden. Besser ist, wenn man sich dort anmelden, ja. Wenn man sich vorher dort anmelden, weil ich auch verschiedene Aufgaben habe.
Ja. Und gibt es da ein Telefon oder
ja,
schreiben?
Ja, besser ist schon, wenn Sie können schreiben.
Und gerade also an Ihre Adresse, Maria Nicola. Ja, das ist gut. Danke vielmals. Es hat mich sehr gefreut. Und wir sind schon ein paar Mal dort durchgefahren, aber noch nie in das Kloster. Aber ich habe immer gedacht, dort oben wird auch ein schönes Kloster sein.
Ja, sicher.
Ja? Danke vielmals für die schöne Sendung. Und wünsche Ihnen alles Gute. Es war ganz eindrücklich gewesen. Und auf Wiederhören.
Frau Mutter Maria Nicola, die Spiritualität, das wäre noch interessant zu wissen. So, wie würden Sie das umschreiben?
Ich würde sagen, das Gottesbild vom Heiligen Franziskus tut mich in den letzten Jahren sehr tragen. Also natürlich, er gründet immer auf dem Evangelium. Das ist für ihn das A und das O gewesen. Franziskus hat ja sein ganzes Ordensleben ganz und gar auf das Evangelium gestützt. Und auf dem hat er sein Leben aufgebaut. Er hat, kann man sagen, er hätte gar keine andere Regel wollen als das Evangelium. Aber das ist damals schon nicht angenommen worden in Rom. Er hat müssen eine Regel herstellen und das hat er auch und mit Gebet gemacht. Aber was mir an der Spiritualität vom Franziskus besonders Eindruck macht, ist das Leben für Gott, die, kann man sagen, eine ganz unerhörte Tiefe und eine Abhängigkeit von Gott, ein Lebensverhältnis und, kann man sagen, fast eine zärtliche Liebe zum Vater im Himmel. Er fühlt sich geliebt, er hat ein ganz besonderes Verhältnis zu der Heiligsten Dreifaltigkeit. Er fühlt sich mehr im Geliebtsein hingezogen als immer von seinen Sünden natürlich auch. Er hat sich immer als Sünder sehr, kann man sagen, gewusst. Aber er hat doch ein ungeheures Gottesbild, ein Lebensgottesbild gehabt, mit einem, der immer mit dem Stecken parat ist, sondern ein lebender Vater im Himmel, ein barmherziger Vater. Und das hat mir im Leben so festgeholfen.
Schön. Wie sieht bei euch generell das Gebetsleben aus?
Also wir natürlich, unser Leben, also unser Gebetsleben zieht sich durch den ganzen Tag durch. Erstens einmal haben wir ja am Morgen schon Betrachtung, Laudes, Heilige Messe. Also das ist der Unterschied, manchmal ist es erst am Abend. Aber da haben wir am 4. von 9 Uhr auch wieder Lasse hören. 6 und 9 Mittag. Nachmittag Vesper und Betrachtung, am Abend noch komplett und zwischendrin die Anbetungen Stunde.
Wie sieht die Verehrung von der Mutter Gottes aus bei euch jetzt in der Gemeinschaft?
Wir tun sie jedes, also auf besondere Weise und Art verehren. Auch durch den Rosenkranz, wo wir immer am Samstag gemeinsam beten. Und wir tun auch fast jeden Tag Mutter Gottes Litanei beten. Salve Regina ist ja tagtäglich und so. Jedes tut auf seine Art Mutter Gottes verehren. Aber ich bin ganz bestimmt, dass jedes von uns ganz eine grosse Mutter Gottes Verehrung hat.
Mhm. Schwester Maria Nicola, Sie haben jetzt uns das Porträt gemacht über das Gebetsleben im Kloster und über die Verehrung der Mutter Gottes. Haben Sie auch ein Lieblingsgebet, Schwester Maria Nicola?
Ja, das ist Vater Unser und gegrüßt Schwester Maria natürlich auch. Und Bruder Klausen Gebet.
Schön. Ich kann mir vorstellen, dass es sicher auch Ritual gibt jetzt bei euch im Kloster. Vielleicht sind die nicht niedergeschrieben, aber es hat sich einfach so ein bisschen ergeben mit der Zeit. Ihr seid ja seit 1904 im Gerlisberg. Wie sehen so Ritual aus oder habt ihr überhaupt?
Ja, wir haben tagtäglich unsere Ritual. Ich würde sagen, wenn wir im Blick auf das Offizium ist auch das Offizium ein Ritual. Wissen Sie, da tut man ja sich verneigen, immer wieder bei der Doxologie, beim Ehre sei dem Vater und so weiter. Das ist auch, kann man sagen, ein Ritual, das wir tagtäglich also machen. Aber wir haben auch am Tisch ein Ritual. Wir tun tagtäglich auch das Evangelium lesen zuerst am Mittag. Und nachher werden die Schwestern, die gelebt haben in unserem Orden, noch verkündet. Denn wir haben ja eine Chronik, die seit 1498 auch unsere Verstorbenen weitergeht und so. Und so tun wir immer auch Gedanken jeden Tag an unsere Heimgegangenen. Das ist ein ganz besonderes Ritual. Und tun still sein, eine Weile lang Stille pflegen, zum Mittag.
Schön.
Ja.
Sie sind jetzt schon ein paar Jahre im Gerlisberg oben und haben eine reiche Erfahrung, sind damit gesegnet worden. Denken Sie, dass sich etwas verändert hat jetzt in den letzten paar Jahren? Und wenn ja, was hat sich verändert?
Ich würde sagen, es hat sich manches verändert, auch durch das Konzil. Früher, ich mag mich erinnern, haben wir ja noch latinisch Sofizium betet und nicht so viel verstanden, vielleicht sehr sei dem Vater und sehr wenige Worte. Und seit dem Konzil ist ja die ganze Liturgie, Sofizium und auch zum Beispiel die Heilige Messe wird ja in der Muttersprache gefeiert. Und das ist natürlich schon einmalig schön und auch bildend und vom Glauben her eine Bereicherung. Das finde ich ganz schön. Und es gibt noch viele andere also Rituale. Zum Beispiel tun wir jedes Mal auch also die Fastenzeit. Fastenzeit, also meinetwegen, wo es im Advent schon tun wir die Adventszeit einweihen mit einer Lichterprozession. Wir tun auch die Fastenzeit einweihen, schon am Dienstag vor Aschermittwoch, mit Lichterprozession und Gebet. Das ist immer auch etwas ganz Einmaliges.
Ist das öffentlich zugänglich, also jetzt die Prozession?
Nein, das ist nur im Kloster.
Mhm. Jetzt sind wir im Jahr der Barmherzigkeit. Schwester Maria Nicola, wie könnt ihr das gestalten? Habt ihr da etwas Spezielles geplant?
Ja, wir haben also schon vorgängig haben wir gesagt, also wir haben uns auch vorbereitet in einem Kapitel, dass wir uns wollen, also dem Jahr öffnen für Barmherzigkeit. Wir haben ja das gut auch mitbekommen. Wir sind auch verbunden durch die Vatikanzeit, Osservatorio Romano, wie ein wunderbares Ritual, das hier gemacht worden ist, schon in der Öffnung von dem Tor, von dem Gnadentor in Rom. Und dort tun wir natürlich jedes persönlich auch sich dem Barmherzigkeitsjahr stellen. Und wir tun auch die Schwestern aufmerksam machen. Wir wissen, was das für ein grosses Gottesgeschenk ist. Und wenn ich denke, dass, ich habe es gelesen, dass Rom 30 Millionen Leute erwarten, müssen wir doch auch für die Leute beten, dass es zu einem Gnadenjahr von all denen gibt. Da haben wir doch schon recht viel an Apostolat mitgetragen. Und wir werden selber auch, das Kloster Wesmal ist ja für unsere Umgebung das Kloster, das sich öffnet für das Jahr. Und wir dürfen dort unten auch also das Heiligtum besuchen. Und wir werden es auch machen. Wir werden nach ins Kloster Wesmeli runterpilgern und dort werden wir den Ablass gewinnen, unsere Gemeinschaft. Und was jedes der persönlich aus dem Barmherzigkeitsjahr macht, das muss jeder selber auch noch ein bisschen mitgestalten in seinem Inneren.
Frau Mutter, habt ihr spezielle Projekte geplant, also abgesehen vom Jahr der Barmherzigkeit für die Zukunft fürs Kloster?
Wenn ich an Projekte denke, was muss ich sagen, die richtet sich auch natürlich, wir denken ja nachdenken, wie wir die Zukunft gestaltet und das ist immer noch im Werden, da kann ich noch nicht viel aussagen. Aber unsere Projekte sind auch immer wieder, richtet sich immer auch noch jetzt nach Afrika. Wir tun natürlich unsere Mitschwestern auch noch tatkräftig unterstützen. im Moment, wir haben jetzt zum Beispiel die Hostibäckerei ganz stark unterstützt in Arusha, wo wir denken, wir haben recht viel dürfen auch Wohltäter empfangen, die uns gespendet haben. Und unsere Mitschwestern in Arusha tun 3 Diözesen oder sogar 4 bedienen. Und das geht auch ein grosser Segen. Durch das, irgendwie durch das Kloster, einen Weg durch die Hostie. Das bin ich sicher. Und jetzt ist neuestens auch wieder gefragt, das Projekt in Arusha, wo wir sitzen, 2 Meditations- oder 2 Begegnungshäuser helfen aufbauen. Und das müssen wir eben auch mitgestalten, aber sicher mit Wohltätern. Denn viele Menschen von der Stadt Arusha wünschen sich einen Raum, wo sie für Begegnungen, für Meditation oder auch für Fluggäste, die ankommen. Und das ist wäre ganz wichtig für das Kloster, dass sie das könnten bieten. Das sind Projekte, die jetzt im Moment sehr zu unterstützen sind.
Schön, danke vielmals. Wir sind am Ende der Sendung. Schwester Maria Nicola, möchten Sie uns noch ein Abschlusswort auf den Weg geben?
Ja, ich habe noch ganz ein wichtiges mitgenommen. Moment. Ich habe heute Morgen, wo wir das Offizium gebetet haben, habe ich müssen sagen, wenn ich ein Wort könnte an meine Mithörer und Mithörerinnen mitgeben, würde ich das Wort sagen vom Jesaja, Spruch des Herrn. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort.
Schön, danke vielmals, Frau Mutter, Schwester Maria Nicola. Ja, und so möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie heute das Interview gemacht haben mit uns und dass Sie uns so viele Gedanken mit auf den Weg gegeben haben. Ich möchte mich bedanken und ich wünsche Ihnen reichen Gottessegen und natürlich der ganzen Gemeinschaft. Danke.
Ich möchte Ihnen auch danken für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Ihnen ein gesegnetes Barmherzigkeitsjahr wünschen.
Danke vielmals, Frau Mutter, Schwester Maria Nicola.